Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Es waren einfach zu viele Ameisen in der Ferienwohnung in Spanien, die da durch die Küche ihre Straße bis zum dreckigen Geschirr gezogen haben, weil wir abends nicht gespült hatten. Also diese Ameisen zu zählen, das wäre unmöglich gewesen. Und generell ist es ja schwierig, kleine Tiere zu zählen. Wie macht man das? Ilka Knigge aus unserem Team hat sich damit beschäftigt.
Und zwar, weil im Central Park in Manhattan nun Eichhörnchen gezählt werden. Und ich habe mir mal angeschaut, welche Tiere bei uns in Deutschland so gezählt werden und ob die Forscherinnen und Forscher dafür unbedingt so das Klemmbrett zücken müssen und so eine kleine Strichliste führen müssen oder ob das nicht auch einfacher geht.
Das ist ein Thema in diesem Podcast des Updates. Außerdem der Columbus Day, der heute ist, der gehört abgeschafft, fordern viele US-Amerikaner. Und tatsächlich hat sich das Bild dieses Helden Christoph Kolumbus in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich gewandelt. Er hat eben Amerika nicht entdeckt. Da waren vorher schon andere da, die da schon lange gelebt haben.
Was wir erleben in den USA zurzeit, ist eine Wiederentdeckung der Geschichte der Ureinwohner und wie man überhaupt die Geschichte der USA für Kinder, für junge Leute, für die ganze Gesellschaft darstellt. Und Kolumbus gehört dazu.
Und jetzt gleich bekommt ihr Informationen zur neuen JAFD, die Vereinigung von Jüdinnen und Juden innerhalb der AfD, am Wochenende gegründet. Passt das zusammen?
Zumal der Bundessprecher der AfD im Zusammenhang mit 12 Jahren NS-Terror von einem Vogelschiss in der historischen Betrachtung spricht. Und das kann natürlich Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland nicht gefallen.
Also was soll das? Das gleich im Update-Podcast vom 8. Oktober 2018. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Nein, die AfD ist nicht antisemitisch. Das sagt die JAFD. Das sind 24 jüdische AfD-Mitglieder, die sich gestern zu einer Vereinigung zusammengeschlossen haben in Wiesbaden. Und auch Beatrix von Storch, die stellvertretende Bundesvorsitzende der AfD, findet, das passt.
Innerhalb der Partei wird das natürlich begrüßt und außerhalb der Partei, klar, das Establishment schreit, man mag sagen, jault auf. Wir haben mit diesen Reaktionen natürlich gerechnet, damit kommen wir gut klar.
Ja, also damit kommt die Partei gut klar, aber passt das wirklich zusammen? Das fragen wir uns heute Abend und die Frage klären wir mit Olaf Sundermeier. Er ist Journalist und recherchiert seit Jahren zur AfD. Olaf, welche Ziele hat diese JAFD?
Na, aus der Sicht der Bundes-AfD passt das natürlich hervorragend. Gerade jetzt im hessischen Landtagswahlkampf am 14. Oktober wird gewählt und diese Inszenierung, die Präsentation der Juden in der AfD im Bürgerhaus dort in Wiesbaden, einige Tage vor der Landtagswahl in einem Bundesland noch dazu, wo es eine große jüdische Community gibt, nämlich in Frankfurt, ist erstmal ein großer Werbeerfolg für die gesamte Partei. Diese Juden in der AfD wenden sich aber vor allen Dingen gegen die muslimische Einwanderung. Die sprechen von der antisemitischen Sozialisation sehr vieler Flüchtlinge, die zuletzt nach Deutschland gekommen sind. Und das passt natürlich der AfD sehr gut in den Kram, die eine mehrheitlich islamfeindliche Partei ist, zum einen. Zum anderen kann die Partei natürlich durch Juden in der AfD die Unterstellung, es sei eine rechtsradikale Partei, für die es ja ausreichend Belege gibt, entgegenwirken, dass sie eine tatsächlich radikale Partei sei.
Und diese 24 Mitglieder der JAFD, sind die schon irgendwie anderweitig öffentlich in Erscheinung getreten? Kennt man die?
Das ist ein bunt gemischter Haufen. Das sind also Leute, die zum Beispiel für die AfD bei der Bundestagswahl kandidiert haben aus Baden-Württemberg. Es ist auch dabei ein Stadtverordneter namens Dimitri Schulz aus Wiesbaden, der wiederum Sprecher der Interessengemeinschaft der Russlanddeutschen in der AfD ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Russlanddeutschen sind eine starke Gruppierung insgesamt in der AfD. Und ich habe den Eindruck, dass sie auch bei diesen Juden in der AfD so ein bisschen die treibende Kraft sind, die wiederum auch im Widerspruch zum Zentralrat der Juden so ein bisschen stehen, der ja die Gründung der Juden in der AfD stark kritisiert haben. Die Russlanddeutschen als grundsätzlich auch islamfeindlich, mehrheitlich eingestellte Gruppierung kann auch bei diesen Juden in der AfD eine ganz entscheidende Rolle spielen.
Den Zentralrat der Juden hast du gerade angesprochen. Wie stehen denn generell jüdische Gruppierungen in Deutschland und deren Vertreter zur JAFD?
Es gibt ja Dutzende von Vereinigungen, von Interessensgemeinschaften, Interessensvertretungen jüdischen Lebens in Deutschland und die haben sich gleich mehrere Dutzend von denen hinter den Zentralrat der Juden gestellt, für denen die AfD eine zutiefst antisemitische Partei ist, auch eine rechtsradikale Partei. Ich teile diese Einschätzung in Teilen. Ist die AfD ganz sicher eine rechtsradikale Partei, wenn wir auf bestimmte Landesverbände schauen, zum Beispiel in Sachsen, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, vor allen Dingen im Osten der Republik. Viele ihrer Anhänger sind antisemitisch eingestellt. Insofern ist die Kritik des Zentralrats der Juden da zutreffend, zumal der Bundessprecher der AfD im Zusammenhang mit 12 Jahren NS-Terror von einem Vogelschiss in der historischen Betrachtung spricht. Und das kann natürlich Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland nicht gefallen.
Deine Einschätzung. Du hast ja am Anfang gesagt, das ist sowas wie eine PR-Aktion. Also wir haben hier auch Juden, Jüdinnen in der Partei und außerdem sind die Einwanderer aus muslimischen Ländern quasi Feinde dieser Juden. Also dieses Werbebanner, wenn wir das da oben drüber sehen, wird es bei diesen 24 Mitgliedern in der JAfD bleiben oder wird das größer jetzt?
Ich kann mir vorstellen, dass viele aus diesem Milieu der Russlanddeutschen, von denen auch viele einen jüdischen Glaubenshintergrund haben, sich dieser Gruppierung noch anschließt. Das hängt davon ab, wie aktiv sie sich zeigt, ob es jetzt tatsächlich nur ein PR-Papiertiger ist, um vor der Landtagswahl in Hessen dort die Medienberichterstattung zu dominieren. Es gibt sehr viele Russlanddeutsche, auch jüdischen Glaubens, die mit der AfD sympathisieren. Und diese Gruppierung Juden in der AfD kann durchaus eine Alternative zu der sehr liberalen Ausrichtung des Zentralrats der Juden erwachsen.
Olaf Sundermeier, Rechtsextremismus-Experte des RBB, recherchiert seit Jahren zur AfD. Und die hat eine Bundesvereinigung von Jüdinnen und Juden innerhalb der AfD gegründet, namens JAfD. Infos habt ihr hier bei uns gehört.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es sind die Wochen der Dreifach-Eilmeldungen auf meinem Smartphone. Tagesschau, Spiegel Online und BBC News, alle drei poppen fast gleichzeitig auf, wenn neue Nobelpreisträger rausgehauen werden. Heute Vormittag schon wieder, diesmal für den Nobelpreis in der Kategorie Wirtschaft. Heute hat die Königlich Schwedische Wissenschaftsakademie den sozusagen zum Abschluss der Saison bekannt gegeben, diesen Nobelpreis. Glückwunsch an die beiden US-Ökonomen William D. Nordhaus und Paul M. Grohmer. Die forschen dazu, wie Klimawandel und technologischer Fortschritt mit nachhaltigem Wirtschaftswachstum in Verbindung stehen. Silke Hane aus unserer Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsredaktion. Bedeutet genau was? Woran arbeiten die beiden Ökonomen da genau?
Beide arbeiten an unterschiedlichen Fragen. Die wurden auch nicht für eine gemeinsame Arbeit ausgezeichnet, sondern sozusagen jeweils getrennt für ihre Kategorien. Das ist eigentlich auch eher ungewöhnlich. William Nordhaus ist Klimaökonom. Den umtreibt die Frage, wie Wirtschaft und Klimawandel zusammenhängen, sich gegenseitig beeinflussen. Also nicht nur wie die bösen Unternehmen sozusagen mit ihren ganzen Treibhausgasen oder wir mit unseren Autos die Umwelt kaputt machen, sondern was das dann wiederum für die Wirtschaft auch heißt. Und Paul Roma, der stellt eine andere Frage, nämlich wie entsteht technologischer Fortschritt? Den hält er nämlich für grundlegend für Wachstum. Das ist besonders für Entwicklungs- und Schwellenländer relevant und wie diese ihre Innovationen schützen, also Erfindungen. Gemeinsam ist den beiden jetzt grob einmal ihr theoretischer Background sozusagen, die Makroökonomie, die großen gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge und wie die schwedische Akademie es gesagt hat, die beiden stellen globale Fragen und sie liefern die Instrumente, um zumindest damit anzufangen, diese Fragen zu beantworten. Der eine verknüpft Wirtschaft und Umwelt, der andere verknüpft Wirtschaft und Wissen zum Beispiel, aber auch wie wir mit knappen Ressourcen umgehen können.
Jetzt haben wir in den vergangenen Tagen immer wieder über diesen Bericht berichtet. Also kurz vor der Bekanntgabe dieses Preises hat ja der Weltklimarat einen neuen Bericht vorgestellt und da waren die Verfasser vor den schweren Schäden, wenn die Temperaturen auf der Erde um mehr als 1,5 Grad Celsius steigen. Was können denn die Erkenntnisse und die ganze Arbeit dieser Nobelpreisgewinner da noch ausrichten in Bezug auf Klimaerwärmung in Zukunft?
Also die Arbeiten von Nordhaus, die bilden tatsächlich die Grundlage für diese IPCC-Studie. Das heißt, das, was der Mitte der 90er veröffentlicht hat, worüber er angefangen hat, Mitte der 70er schon nachzudenken, das macht diese Modelle des IPCC, des Weltklimarates, überhaupt erst möglich. Das hat die Akademie auch heute nochmal hervorgehoben. Wenn man jetzt noch Romas Forschung mit in die Gleichung wirft, wäre die weiterführende Frage, wie kann uns eigentlich Technik dabei helfen, damit umzugehen? Wie können wir Innovationen fördern, die uns dabei helfen, den Klimawandel zu stoppen und nachhaltig wirtschaften, nicht nur im zeitlichen, sondern auch eben im ökologischen Sinne.
Ist dann diese Entscheidung der Jury in Schweden also auch sowas wie ein politisches Zeichen?
Ja, würde ich sagen. Das macht in meinen Augen nochmal so richtig ein Ausrufezeichen hinter die Forderung des Klimarates. Ein Mitglied des Nobelkomitees hat das auch heute ganz klar noch unterstrichen. Auf die Frage, was die Nachricht hinter der Auswahl der Preisträger sei, hat Per Strömberg gesagt vom Komitee, wir müssen zusammenarbeiten, um globale Probleme zu lösen. Wir alle, die ganze Welt, Nordhaus und Romas Arbeiten seien eben wichtige Werkzeuge im Kampf gegen die Erderwärmung. Die Klimaökonomik liefere Argumente für Eingriffe seitens der Politik und Romas Analysen zeigen dann, wie Innovationen eben am besten gefördert werden können.
Als wir heute zusammengesessen haben in unserer Redaktionskonferenz, da kamen mal wieder die Kommentare, der Wirtschaftsnobelpreis. Das ist gar kein echter Nobelpreis. Klär uns nochmal auf.
Ja, ich bin des Arguments ein bisschen leid. Also streng genommen ist es so, der Preis, der wurde erst Ende der 60er Jahre von der schwedischen Zentralbank gestiftet. Nobel selbst soll auch die Wirtschaftswissenschaften nicht sonderlich geschätzt haben. Aber ich mache jetzt einfach mal zwei Einschränkungen. Erstens war die Ökonomie Ende des 19. Jahrhunderts eine komplett andere Wissenschaft, steckte noch in den Kinderschuhen. Das hieß damals Nationalökonomie und so weiter und so fort. Und zweitens wird diese Debatte auch oft genutzt, um jetzt echter Nobelpreis oder nicht, um diesen Wissenschaftszweig so ein bisschen zu diskreditieren, darauf runterzugucken. Ich frage mich dann immer, wollen wir jetzt Alfred Nobel irgendwie das Urteil darüber überlassen, was jetzt eine richtige Wissenschaft ist oder nicht? Mir ist das persönlich ein bisschen zu kurz gesprungen. Und es wurden so viele wichtige Arbeiten ausgezeichnet in den letzten Jahren über Armut, über menschliches Verhalten, über Verträge, über Geldpolitik, also Zinsen, was wir auf dem Sparkonto haben. Das betrifft uns alle schon. Insofern finde ich die Kritik da nicht ganz berechtigt.
Die beiden US-Ökonomen William D. Nordhaus und Paul M. Romer bekommen in diesem Jahr den Wirtschaftsnobelpreis. Silke Hane hat uns gesagt, wie die beiden Ökonomen Wirtschaftswachstum mit Klimawandel und technologischem Fortschritt in Verbindung bringen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
8,5 Millionen Einwohner hat New York. Wie viele Eichhörnchen die Stadt hat, das ist bisher nicht klar. Aber die werden jetzt gezählt, ja, im Central Park von extra dafür beauftragten Menschen, die sich auch noch das Verhalten, die Fellfarbe und die Geräusche, die die Eichhörnchen machen, anschauen und das dann alles aufschreiben. Muss ja alles notiert werden. Wollen wir ja wissen, ne, wie viele Eichhörnchen das sind. Aber auch in Deutschland gibt es ja so Orte wie den Central Park, an denen Wildtiere rumlaufen, mitten in der Stadt unter uns leben. Zum Beispiel auf dem Ludgeri-Kreisel in Münster leben eine Menge Kaninchen. Ilka Knigge aus der Deutschlandfunk Nova-Redaktion. Du hast dir das Tierezählen mal etwas genauer angeschaut heute. Welche Methoden gibt es da?
Da gibt es viele verschiedene, je nach Tier. Wenn das Tiere sind, die man gut beobachten kann, wie die Eichhörnchen, dann kann man einfach Leute losschicken, die die zählen. Im Central Park wird ja zum Beispiel dann auch die Fellfarbe der Eichhörnchen mitnotiert oder der Ort, wo die gesehen wurden. Damit können dann eventuelle Doppelbeobachtungen ausgeschlossen werden, weil das aber natürlich nicht so viele Fellfarben da gibt. Also es sind ja verschiedene Rot- oder Brauntöne bei Eichhörnchen, mehr ist ja nicht so drin. Ist das nicht total genau? Eine ungefähre Zahl reicht aber aus, um zu sehen, wie sich der Bestand so entwickelt. Und dann gibt es noch ganz andere Methoden. Man kann Tierspuren auswerten oder zum Beispiel Tiere beringen, also mit so einem Ring versehen und dann den Bestand schätzen. Wie das funktioniert, hat mir Christiane Schröder erklärt. Sie ist Landesgeschäftsführerin vom NABU Brandenburg.
Wenn man jetzt sich ein Glas mit so getrockneten Erbsen vorstellt und nimmt da eine Handvoll raus und malt die rot an, tut die wieder in das Glas zurück und schüttelt durch und nimmt wieder eine Handvoll raus, dann sind ja nicht alle, die man rausnimmt, wieder die rot markierten, die man vorher hatte. Und anhand dieses Verhältnisses kann man dann berechnen, wie viele Erbsen tatsächlich in dem Glas drin sein müssten.
Heißt, es ist immer eine Schätzung bzw. Hochrechnung. Es geht aber nie um absolute, genaue Zahlen. Das ist auch gar nicht wichtig.
Das klingt aber dann doch recht altmodisch, wie das gemacht wird. Mittlerweile kann man doch sicher mehr machen mit Satellitenbildern oder Ähnlichem, oder?
Ja, das gibt's auch. In Deutschland arbeitet man zum Teil mit Wärmebildern. Eine andere Methode gibt es mittlerweile in Namibia. Da werden die Tiere in einigen Naturschutzgebieten von Drohnen fotografiert. Die Fotos werden dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz so vorsortiert und von den Menschen dann ausgewertet. Und auch in Deutschland gibt es noch eine andere interessante Methode. Und zwar werden bei den Wölfen DNA-Analysen durchgeführt. Mhm. Da wird zum Beispiel der Kot analysiert oder im Winter auch das Urin. Im Winter, weil man das da besser sieht und das nicht so schnell in den Boden einzieht. Mhm. So können die Forscher zum Beispiel rausfinden, welche Tiere sich vermehren und können sogar erkennen, wenn zum Beispiel ein Tier aus dem Zoo mit ganz anderer DNA plötzlich unter den anderen Tieren auftauchen würde.
Welche Tiere werden denn überhaupt gezählt?
In Deutschland vor allem Tiere, die nach Europarecht geschützt sind. Da gibt es nämlich eine Meldepflicht. Das heißt, Deutschland muss alle 6 Jahre einen Bericht an die EU abgeben und sagen, wie es diesen Tierarten geht. Unter den Tieren ist zum Beispiel der Wolf, einige Fledermausarten, bestimmte Insektenarten und Vogelarten. Das hat den Sinn, dass diese Bestände immer gecheckt werden können und dann das eben auffällt, wenn ein Tierbestand immer kleiner wird. Einziges Problem, ist eine Tierart noch nicht in dieser Liste, wird sie vielleicht lange Zeit nicht beobachtet, bevor auffällt, dass es nur noch sehr wenige Tiere von dieser Art gibt, wie zum Beispiel beim Feldhamster.
Jetzt ist es ja so, im Central Park in New York, da achten die Tierzähler auch auf das Verhalten der Eichhörnchen und zählen nicht nur, wie viele sie gesehen haben. Was bringt das?
Das wird einerseits mit aufgenommen, weil man ganz selten so reine Zählungen macht. Das wäre super aufwendig und daher verbindet man diese Zählung meistens noch mit einer anderen Forschung. Und außerdem kann das Verhalten auch was über die Anzahl der Eichhörnchen sagen, sagt Christiane Schröder vom NABU.
Wenn ich jetzt permanent nur Revierstreitigkeiten wahrnehme und aufnehme und ständig nur beobachte, wie die sich durch die Bäume jagen, aber sehr selten beobachte, dass sie tatsächlich Nahrung vergraben, dann habe ich offensichtlich mehr Tiere in dem Gebiet, als dem Gebiet gut tut. Und die sind unglaublich unter Stress, weil sie sich immer nur gegenseitig jagen, anstatt sich tatsächlich darum zu kümmern, Nahrung für den Winter zu sammeln.
Heißt, da müsste man dann eventuell handeln.
Und sind diese Zählungen denn insgesamt zuverlässig? Also können die Forscherinnen und Forscher damit die Bestände gut im Blick behalten?
Generell ja, aber es gibt natürlich immer Faktoren, die solche Zählungen beeinflussen, zum Beispiel das Wetter, die Tageszeit, die Jahreszeit oder auch Dinge, die eben so passieren, wie zum Beispiel jetzt ein Angriff von einem anderen Tier. Also wenn ein Marder durch so ein Fledermausquartier rennt, dann ziehen die natürlich vorerst mal um und sind deswegen nicht gleich weg. Aber sowas wird dann eben mitbedacht und daher können die Zählungen meistens doch recht viel sagen über die Bestände.
Tiere zählen. Wie das geht, das wissen wir jetzt von Ilka Knigge aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist der 8. Oktober, ein ganz normaler Montag für uns, Deutschlandfunk Nova, hier das Update. In den USA ist heute Feiertag, Columbus Day. Jedes Jahr am 2. Montag im Oktober wird an den italienischen Seefahrer Christoph Kolumbus erinnert. Der wollte ja bekanntlich 1492 nach Indien segeln, hat aber stattdessen in Amerika angelegt. Der Columbus Day ist in den USA mittlerweile sehr umstritten. In San Francisco zum Beispiel, da wird er heute gar nicht mehr gefeiert. Krista Garrett ist Professor für amerikanische Kultur und Geschichte an der Uni Leipzig. Guten Abend, Herr Garrett.
Guten Abend.
Warum wird der Columbus Day mittlerweile kritisch gesehen und in mehr und mehr Städten auch abgeschafft?
Insgesamt, was wir erleben in den USA zurzeit, ist eine Wiederentdeckung der Geschichte der Ureinwohner und wie man überhaupt die Geschichte der USA für Kinder, für junge Leute, für die ganze Gesellschaft darstellt. Und Columbus gehört dazu. Und das Bild, das wir haben heute, ist wirklich viel nuancierter. Ist er wirklich ein angemessenes Held für ein Land sozusagen? Als ich noch Kind in Kalifornien war zum Beispiel, las ich in den Lehrbüchern, Columbus war ein ganz großer Mann, wirklich Abenteuer und hat wirklich ja die USA entdeckt sozusagen. Das hören Kinder nicht mehr, zum Beispiel in Kalifornien.
Das heißt, das wird auch so nicht mehr in den Schulen gelehrt?
Bildung ist Länderhoheit in den USA, genauso wie in Deutschland. So, das hängt vom Bundesstaat zum Bundesstaat anders dar. Auf alle Fälle, ich hatte ein forschungsfreies Semester vor ein paar Jahren und meine Kinder gingen an eine Schule in Kalifornien und die haben von Columbus gehört. Aber die haben gehört zum Beispiel, er hat die Ureinwohner schlecht behandelt. Er war ein Mensch mit vielen Facetten, war gierig, war abenteuerlich und hat überhaupt nicht eine neue Welt entdeckt. Er hat aus Versehen die Karibik also gefunden sozusagen und lag da falsch. Alle diese Dinge lernt man schon in der Grundschule in vielen Bundesstaaten in den USA. Und das prägt natürlich auch Erinnerungspolitik in den USA, sei es Plätze in Großstädten, sei es Statuen, wo Statuen stehen. Auch ob man überhaupt, wie Sie sagen am Anfang dieses Interviews, den Tag überhaupt feiern sollte.
Aber wenn Sie sagen, jetzt werden immer mehr Detailfacetten von Christopher Columbus bekannt über die Jahre. An sich ist ja die Tatsache, dass Ureinwohner ausgebeutet oder getötet wurden, jetzt nicht neu. Das war auch nie ein Geheimnis. Warum wurde der Tag dann trotzdem immer noch so lange gefeiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Man kann das vielleicht ein bisschen mit der Fahne aus dem Süden, die sogenannte Confederate Flag, vergleichen. Mhm. Diese Fahne stand für ein System, das direkt mit Sklaverei verbunden war. Und bis vor kurzem, in den letzten 2-3 Jahren, wehte diese Fahne überall im Süden. Man braucht zum Teil einen gesellschaftlichen Konsens, um wirklich wichtige Aspekte einer Nationsgeschichte maßgeblich zu ändern. Wenn man versucht, das zu forcieren, das ist nicht nachhaltig normalerweise, was Erinnerungspolitik betrifft. Und Columbus ist für viele, die Wurzeln aus Italien haben in den USA, immer noch ein Held, weil er war wirklich eine der ersten Figuren in den USA, die als sogenannter Italiener gefeiert wurde. So ist ein Punkt des Stolzes. Und das spielt natürlich eine wichtige Rolle hier. Sei es die Confederate-Fahne, sei es Christopher Columbus, dahinter stehen Identitäten und ein Gefühl zum Teil vom Stolz auch. Man gehört dazu, gehört zu irgendetwas. Und das ist eine Art, das macht das alles viel komplexer und zäher, die Geschichte umzuschreiben.
Was meinen Sie, wird der Columbus Day dann irgendwann einfach ersatzlos gestrichen?
Das ist eine gute Frage. Es ist ein Bundesfeiertag. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Also wir sehen, wie polarisiert die US-Gesellschaft zurzeit ist. Und es gibt immer noch viele Anhänger von Columbus Day.
Aber es gibt ja neue Ideen für diesen Tag.
Auf alle Fälle. Also zum Beispiel die Ureinwohnergeschichte vor Augen führen zu lassen, Diversität zu feiern. Etwas mehr zeitgemäß für viele, wenn man so will. Aber dafür müssen Politiker auf Bundesebene bereit sein, politisches Kapital einzusetzen. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich stattfinden wird.
Heute ist in den USA der umstrittene Columbus Day. Christa Garrett war das, Professor für amerikanische Kultur und Geschichte an der Uni Leipzig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das größte Volksfest der Welt ist gestern in München zu Ende gegangen, aber das wichtigste Grundnahrungsmittel des Oktoberfests, das Bier, ist weiterhin ein Thema. Es gibt nämlich Streit um die Gerste, die im Bier drin steckt. Das Europäische Parlament hat heute darüber zu entscheiden, ob sich die beiden großen Bierkonzerne Heineken und Carlsberg ein Patent auf eine bestimmte, besonders gute Gerstensorte sichern dürfen. Und das Patentamt hat entschieden, ja, es ist erlaubt. Das Ganze ist allerdings heikel, weil Patente auf Pflanzensorten und damit indirekt auch auf Lebensmittel in der EU, das ist eigentlich verboten. Unser Reporter Johannes Döppelt über Patent EP2373154.
Wir Deutsche stellen ja für vieles gern Regeln und Gesetze auf und deswegen gibt es natürlich auch ein deutsches Biergesetz. Das sagt, Bier darf nicht mehr als 4 Zutaten haben. Wasser, Hopfen, Hefe und Malz. Und das Malz, das ist meist aus Gerste gemacht.
Man bezeichnet das Malz auch ganz liebevoll als Körper des Bieres,
sagt Elisa Raus. Sie ist Expertin für Biergeschmack, genauer gesagt eine Biersommelier und arbeitet bei einer Brauerei in Stralsund.
Je nach Malzschüttung, Malzzusammensetzung kann ein Bier eben mehr oder weniger Körper haben, mehr nach Toastbrot schmecken, nach Schwarzbrot, nach Karamell, da ist so einiges möglich. Und die Gerste ist natürlich auch entscheidend dafür oder grundsätzlich das Malz für den schlussendlichen Stammwürze und damit Alkoholgehalt.
Allein in Europa gibt es rund 50 verschiedene Gerstensorten. Auf den ersten Blick erstmal ziemlich viel Auswahl. Von diesen Sorten benutzen die großen deutschen Brauereien allerdings nur einige wenige für ihr Bier, sagt Walter König, selbst Brauer und Geschäftsführer der Braugerstengemeinschaft.
Ja, das sind eher wenige, auf die sie sich fokussieren. Ich würde jetzt mal sagen, es sind um die 5, 6. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass sie die Vielfalt nicht wollen. Die würden sie sogar wollen.
Das Ganze ist aber ein logistisches Problem, sagt Walter König, weil die Lagerung vieler verschiedener Gerstensorten und das auch noch in großen Mengen schwierig ist. Die Auswahl für Brauer ist deshalb ohnehin schon begrenzt und jetzt wird sie wohl noch etwas kleiner. Denn die beiden großen Braukonzerne Carlsberg aus Dänemark und Heineken aus den Niederlanden haben sich ein Patent gesichert. Ein Patent auf eine bestimmte Gerstensorte, die so gezüchtet ist, dass beim Brauen möglichst wenig unangenehme Nebengeschmäcker entstehen. Also sowas wie Sellerie- oder Zwiebelgeschmack, der im Gerstenmalz schon mal vorkommen kann. Und genau diese Gerstensorte haben die beiden Braukonzerne jetzt exklusiv für sich. Niemand anderes darf sie mehr verwenden, wenn es die Konzerne nicht ausdrücklich erlauben.
Dann sind auch Brauereien von diesem Markt ausgeschlossen. Es ist eben ein Monopol.
Patente auf Pflanzensorten, die sind in der EU grundsätzlich verboten. Denn anders als die Glühbirne, das Auto oder der Mikrochip ist eine bestimmte Pflanzensorte erstmal keine Erfindung, sondern das Ergebnis einer Züchtung. Patentieren lassen kann man sich solche Züchtungen eigentlich nur, wenn es gentechnisch veränderte Pflanzen sind. Die neue Gerstensorte fürs Bier ist nicht gentechnisch verändert, aber mit einer bestimmten chemisch-technischen Methode gezüchtet. Und deswegen sagt das Europäische Patentamt sinngemäß, das ist so ähnlich wie eine Erfindung und deshalb erlauben wir das Patent von Carlsberg und Heineken auf ihre Gerstensorte.
Profitieren tun vor allem die großen Konzerne von der Entwicklung.
Das ist Christoph Thien, Sprecher der internationalen Initiative No Patents on Seeds, keine Patente auf Saatgut. Er sagt, die Gefahr ist nicht nur, dass kleinere Brauereien dann halt andere Gerste für ihr Bier nutzen müssen, sondern auch, dass die Pflanzenzüchtung insgesamt eingeschränkt wird.
Andere Züchter dürfen nicht mehr weiterarbeiten dran. Das heißt, die Grundlagen der Ernährung, die Züchtung von neuen Pflanzensorten, von besseren Pflanzensorten, die kann durch derartige Patente ganz wesentlich behindert oder sogar blockiert werden.
Und diese Blockade betrifft nicht nur Bier. Mittlerweile gibt es auch einige Gemüsesorten, die patentiert sind, wo also einzelne Züchter oder Konzerne das alleinige Recht haben, diese Sorten anzubauen und zu verkaufen.
Dort ist es besonders lukrativ, weil man eben bei der Ernte dann auch gleich das Lebensmittel in Händen hält. Also Brokkoli, Tomaten, Paprika, Gurken, Salat. Da werden relativ viele Patente beantragt und werden zum Teil eben auch erteilt.
Christoph Thien und seine Initiative wollen jetzt offiziell Beschwerde einlegen gegen die Entscheidung des Europäischen Patentamts. Und das sei auch im Sinne von uns Gemüseessern und Biertrinkern.
Das kann auch eben dann zum Schluss den Biertrinker betreffen, der dann auf dem Oktoberfest noch mehr für sein Maß Bier bezahlen muss, weil eben die Konzerne die Produktionsprozesse vom Acker bis hin zum Bierkrug kontrollieren können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mal jemanden interviewen, der irgendwie was über fünf Ecken mit Adolf Hitler familiär zu tun hatte. Das ist ein Traum eines jeden Bildreporters. So ungefähr stellen wir uns das hier vor. Die Bild-Zeitung hat heute getitelt: Letzter Hitler bricht sein Schweigen. Und Ilka Knigge aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team, da hat sich wahrscheinlich tatsächlich ein Reporter seinen geheimen Interviewwunsch erfüllt. Oder was war da los?
Ja, so ungefähr. Reporter Timo Lokuschat ist in die USA gereist, um einen Enkel von Hitlers Halbbruder zu treffen.
Wow.
Der nicht mal Hitler heißt. So. Und zwar, weil seine Familie schon den Nachnamen geändert hat, bevor er überhaupt geboren wurde. Also dieser Titel an sich ist schon mal total peinlich, wenn du mich fragst. Die Bild macht nämlich aus dem Gespräch mit so einem entfernten Verwandten von Hitler ein Hitler-Interview.
Was tut man nicht alles, um sich seine Träume zu erfüllen?
Ja, leider ist das aber nicht der einzige Fremdschämmoment in diesem Interview. Das geht weiter mit Sätzen wie: Herr Hitler fährt Hyundai, weil Alexander, der entfernte Verwandte, wohl so ein Auto hat. Oder: Hitlers Großneffe trinkt ihn schwarz, da geht es um den Kaffee. Oder: Dead End steht auf dem Schild von der Straße, in der Alexander Hitler wohnt. Dead End ist halt einfach nur das Wort für Sackgasse. Und der Typ heißt immer noch nicht Hitler, egal wie sehr sich die Bild das wünscht. Und obendrauf haben sie nicht diesen Nicht-Hitler dann auch sehr wahrscheinlich noch heimlich fotografiert und das Foto ganz groß abgedruckt. Ja, im Netz bekommt die Bild dafür sehr viel Spott.
Was sagen denn die Leute, die sich dafür interessiert haben und sich was ausgedacht haben?
Yassin, die sagt zum Beispiel: Ich warte so hart auf neue Enthüllungen von Herrn Hitler, der nicht Hitler heißt, in der Bild. Nach Herr Hitler fährt Hyundai jetzt sicher exklusiv Herr Hitlers Guacamole-Rezept. Ironie der Geschichte: Letzter Hitler ist Linkshänder. Herr Hitler badet lau. Oh, the suspense. Oder Neu3No schreibt: Ach ja, die Bild. Hitler wieder Thema, wenn einem nichts anderes einfällt für den Titel. Oder auch sehr gut von Matthias Timm: Heute spricht die Bild mit Hitler. Morgen kommt bestimmt großes Exklusivinterview. Nein, nicht mit Göring, sondern mit dem Yeti.
Also, dieses eigenartige Interview mit einem Menschen, der nicht Hitler heißt, das wollen wir nochmal betonen, in der Bild. Ja. Viele Reaktionen von Menschen im Netz. Dankeschön, Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.